Ja, starten wir mit der Predigt. Ich hoffe, ihr seid noch alle aufnahmefähig. Ist ein spannendes Thema um Daniel, von dem wir auch gerade gesungen haben. Und ja, wir alle, die wir heute Morgen hier sitzen, wir sind ein Stück weit Kinder unserer Zeit. Die Zeit, in der wir leben, prägt uns, hat uns geprägt. Und auch die Geschichte unseres Landes, in dem wir aufgewachsen sind, prägt uns auch. Der Marc kann mal die erste Folie einblenden, ab dann mache ich weiter. Wir leben ja im sogenannten christlichen Abendland. Europa steht so dafür, Nordamerika. Und ich habe mal nachgeschaut, in Deutschland gibt es in etwa 44.000 Kirchen. Drei davon seht ihr vorne auf der Folie. Vielleicht kennt ihr die alle. Könnt ihr auch laut sagen. Links dürfte klar sein. Dabringhausen. In der Mitte, das ist die evangelische Kirche in Dünn. Und rechts Hückeswagen, da habe ich den Peter Hane vor vielen, vielen Jahren mal live predigen hören dürfen. Und so wie diese drei Kirchen gibt es etwa 44.000 in Deutschland. Sie sind gebaut worden im Zentrum der Städte, im Zentrum der Dörfer. Darum herum sind dann die Städte und Dörfer gewachsen. Und unsere Heimat, unser Denken, unsere Kultur ist, wenn wir drüber nachdenken, geprägt durch eine etwa tausendjährige christliche Geschichte in dem Bereich der Landkarte, der heute Deutschland genannt wird. Das wird auch deutlich, bei der Präambel unseres Grundgesetzes, wo sich nach dem Zweiten Weltkrieg ja die Entscheidungsträger zusammengesetzt haben, um uns ein Grundgesetz zu geben. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen heißt es da in dieser Präambel des deutschen Grundgesetzes. Und damals 1949, als man das so formuliert hat, da hat man, denke ich, bei Gott auch noch an den Gott der Bibel gedacht und nicht an irgendeinen Gott, irgendein höheres Wesen, sondern ganz konkret an den Gott der Bibel. Und so gibt es ja auch den Amtseid, den die Minister und der Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ablegen müssen. Früher wurde immer gesagt, so wahr mir Gott helfe. Das wird auch nicht mehr so oft oder von allen bei der Vereidigung gebraucht. Und wenn wir mit offenen Augen durch unsere Heimat laufen, Ausflüge machen, wandern, Radfahren, keine Ahnung, was auch immer, dann treffen wir immer wieder auf Bauwerke, die diese Prägung unseres Landes und unserer Kultur und vielleicht auch unseres Denkens uns nochmal plastisch vor Augen führen. Sei es der Altenberger Dom, Inschriften an Kirchen oder auch an Häusern. Nur leider kann man feststellen, dass dieser Einfluss durch den christlichen Glauben zurückgeht. In den letzten Jahren ganz spürbar. So empfinde ich es jedenfalls. Die Kirchen verlieren Unmengen an Mitgliedern, die austreten. Christliche Symbole werden immer mehr aus der Öffentlichkeit verbannt. Es gab schon vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, die Diskussion über die Kreuze in Bayern, dass im letzten Jahr mit diesem Kreuz, was in Münster schon viele Jahrhunderte steht und für den G7-Gipfel dann entfernt worden ist, wie ich schon sagte, der Amtseid des Kanzlers wird ohne Gottesbezug gesprochen, was ich schade finde. Denn wenn ich wüsste, dass jemand mich regiert und für mich Entscheidungen und Gesetze erlässt, der das in der Verantwortung vor Gott tut, dann würde ich mich wohler fühlen, muss ich ehrlich sagen. Und Gottes Schöpfungsordnung und Gottes Gebote, egal ob es um Ehe, Familie, Sexualethik geht, das, was unsere Kultur geprägt hat, Gottes Wort, wird in letzter Zeit durch staatliche Gesetze aufgehoben oder für nicht mehr zeitgemäß erklärt. Und bis vor wenigen Jahren hat man es sich nicht denken können, dass man in einem Land leben wird, in dem Gesetze, die erlassen werden, gegenüber biblischen Aussagen oder biblischen Geboten stehen und christliche Glaubensüberzeugungen sogar verboten oder unter Strafe gestellt werden, diese öffentlich zu äußern. Das haben wir noch nicht erlebt. Es könnte dazu kommen, aber der Prophet Daniel, um den es heute geht, der hat das erlebt. Der hat das erfahren müssen, der hat sich damit auseinandersetzen müssen. Und viele Gedankengänge der heutigen Predigt sind aus diesem Buch von John Lennox. Das habe ich Ende letzten Jahres mit großer Begeisterung gelesen. Warum? Weil es aktuell ist. Ihr sagt vielleicht, wie kann der Prophet Daniel, der vor vielen, vielen Jahrhunderten gelebt hat, aktuell sein für unsere Fragestellungen in der heutigen Zeit und für die Entwicklung in der heutigen Zeit. Wenn ihr dieses Buch lesen würdet, dann würdet ihr erkennen, wie aktuell das Buch Daniel auch für uns heute noch ist. Die Geschichte des Propheten Daniel hat mich schon immer begeistert. Zum einen, weil ich mich für Prophetie schon ziemlich früh interessiert habe, aber da geht's heute überhaupt nicht drum. Heute geht's um was Praktisches. Daniel, ein Teenager aus Jerusalem, wohl aus einer jüdischen Adelsfamilie, um es mal so zu nennen, wird nach einem Krieg aus seiner Heimat in ein fremdes Land entführt. Dort am Hofe des großen Königs Nebukadnezar wird Daniel als Staatsdiener ausgebildet. Die Geschichte kennen die meisten von euch. In der Sonntagsschule wird sie oft erzählt. Und er lebt den Rest seines Lebens fern seiner Heimat Jerusalem. John Lennox sagt über die Geschichte Daniels. Daniels Geschichte ist ein Bericht über einen außergewöhnlichen Glauben an Gott, gelebt an der politischen Spitze der damaligen Welt. Dabei praktiziert Daniel seinen Glauben öffentlich in der pluralistischen Gesellschaft Babylons, die seiner Religion feindlich gegenüberstand. Und über diesen Daniel wollen wir heute Morgen nachdenken zum Thema Gebet. Bei Daniel denken vielleicht viele an euch an diese schwierigen prophetischen Stellen, die im Buch Daniel auftauchen. Aber da gibt's so viel mehr, was Daniel als Vorbild herhalten lässt. Wie er uns im 21. Jahrhundert als Vorbild dienen kann, in der Frage des Gebets, in der Frage der Treue gegenüber Gott, unter Druck, der von außen kommt, das wollen wir uns in der Predigt anschauen. Und das Kapitel 6 des Buches Daniels ist eines der bekanntesten Kapitel in der ganzen Bibel. Darin geht es um Macht, es geht um Ansehen, es geht um Betrug, es geht um Neid, es geht um Drohungen, es geht um Todesgefahr, um Hilfe, Vertrauen und Gebet. Das sind alles Sachen, wo man einen guten Roman von schreiben kann oder vielleicht auch einen unterhaltsamen Kinofilm drehen kann. Es geht um Gesetze. Das Gesetz Gottes auf der einen Seite, die Gebote Gottes und das Gesetz, das Menschen erlassen. Es geht um Treue, Gebet und um Glauben. Daniels Treue. Wir haben gesungen, lass mich an dich glauben, wie Daniel es tat. Nachdem die Meder und Perser Babylon erobert haben, ordnen sie die Verwaltung des neu entstandenen Reiches neu. Und der neue König Darius, dem ist natürlich daran gelegen, dass die Verwaltung in seinem Reich funktioniert. Wir alle wissen vielleicht durch die Corona-Jahre, wie schwierig es gewesen ist, am Bürgerbüro einen Termin zu kriegen. Ich habe damals im ersten Corona-Jahr einen neuen Ausweis gebraucht. Das war ein Theater, kann ich euch sagen. Den haben sie mir dann schließlich durchs offene Fenster rausgereicht, den fertigen. Und wir wissen, dass es mit der Verwaltung in Deutschland immer schwerer wird. Es gibt so viel zu verwalten, so viel, was entschieden werden muss. Aber eine gute Verwaltung, die effizient und kostensparend arbeitet, das wär's. Und das war auch den Babyloniern schon wichtig und den neuen Herrschern unter Darius war das auch wichtig. Und Darius der Meder erhielt die Herrschaft im Alter von 62 Jahren. Darius befand es für gut, 120 Statthalter über sein Reich einzusetzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Über diese drei Minister zu bestellen, von denen Daniel einer war, diese sollten jedem Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erlitte. Daniel ist schon relativ alt, als das alles passiert. Man kann davon ausgehen, dass er so um die 80 Jahre schon alt gewesen ist. Viele, viele Jahre in Gefangenschaft war, kann man sagen, obwohl er immer einen hohen Posten innehatte, war er in einem fremden Land und durfte nicht sagen, so, ich kündige jetzt und ich gehe nach Israel zurück. Das ging nicht. Aber er hatte Erfahrung und er hatte einen guten Ruf. Im Zweiten Weltkrieg ist es auch so gewesen, dass in Deutschland beim Aufbau der Bundesrepublik auch viele Beamte und Entscheidungsträger aus dem Dritten Reich wieder Posten bekommen haben. Es gab diese sogenannten Entnazifizierungsverfahren, wo man dann geguckt hat, wie weit einer mitgemacht hat. Aber trotzdem sind viele, die ja wirklich Schuld auf sich geladen haben, auch in Verantwortung gekommen. Einer davon ist der Gehlen gewesen, Geheimdienst in Deutschland, der das ganz clever gemacht hat, ist eine andere Geschichte. Nur, ich will damit aufzeigen, man greift halt gerne auf bewährte Leute zurück, die sich auskennen. Und so ist das bei Daniel auch gewesen. Und er hat keinen Dreck am Stecken gehabt, sondern er hatte einen guten Ruf. Er war treu in dem, was er getan hat. Und über Daniel sind die Aussagen sehr klar. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Also Daniel sollte noch eine Stufe höher kommen. Er sollte nicht nur zu diesen drei Oberverwaltern, so will ich es mal nennen, gehören, sondern er sollte eigentlich alles in seine Hand bekommen. Wir finden in der Bibel kein einziges negatives Wort über Daniel. Uns wird nichts von irgendeiner negativen Charaktereigenschaft von ihm berichtet. Das heißt jetzt nicht, dass der sündlos war, dass der nicht auch Fehler gemacht hat, dass er nicht, ja, vielleicht auch einen schlechten Tag mal gehabt hat und ungerecht gewesen ist in der einen oder anderen Sache. Aber in dem, wie er seinen Job gemacht hat, in dem, wie er die Aufgaben, die er gestellt bekommen hat, abgewickelt hat, da wird er vorbildlich gewesen sein. Er hat den babylonischen Königen angefangen von Nebukadnezar treu gedient und er wird auch jetzt den neuen Herrschern in Person von König Darius treu dienen. So ist er. Er lebt auf der einen Seite seinen Glauben, auf der anderen Seite tut er seinen Dienst. Und Treue ist nach dem Neuen Testament ein Markenzeichen für einen guten Diener. In 1. Korinther 4, Vers 2 steht, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Treu, verlässlich, das tun, was die Aufgabe ist. Aber dieses hohe Ansehen, was Daniel bei dem neuen König Darius hatte, wurde ihm geneidet. Wer erfolgreich ist, hat viele Neider und Feinde in seinem Umfeld. Das war damals so und das ist auch heute noch so. Und in dieser Beschreibung ist die Bibel total realistisch. Sie schildert das wirkliche Leben. Da wird nichts beschönigt, Da wird nicht dran rumgefeilt, da werden Details nicht weggelassen, sondern sie beschreibt es so, wie es wirklich ist. So sind Menschen eben. Sie können neiden. Sie können den anderen beseitigen wollen. Sie können sich Pläne überlegen, was man machen will, was man machen kann, um vielleicht einen besseren Posten zu bekommen oder einen anderen abzusägen. Und das berichtet uns auch die Bibel weiter. Da suchten die Minister und die Satrapen eine Anklage gegen Daniel, aufgrund seiner Geschäftsführung ausfindig zu machen, konnten aber keinerlei Schuld und nichts Nachteiliges bei ihm entdecken, weil er treu war und ihm keinerlei Nachlässigkeit der Verfehlung nachzuweisen war. Das ist ein Arbeitszeugnis. Ich weiß nicht, wer sich von euch schon mal ein Arbeitszeugnis hat ausstellen lassen oder lassen müssen. Ich kenne mich da nicht so mit aus. Vielleicht der Stefan ein bisschen besser mit den Formulierungen, die sich vielleicht ganz gut anhören, aber was anderes aussagen. Vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ein Arbeitszeugnis nicht unbedingt so positiv, wie es sich auf den ersten Blick liest. Aber das, was hier die Bibel über Daniel aussagt und auch das, was eigentlich seine Feinde an ihm wahrnehmen und über ihn sagen, das ist das perfekte Arbeitszeugnis. Nichts, nichts können sie ihm nachweisen und trotzdem wollen sie ihn loswerden. Und dumm sind seine Feinde nicht, denn sie haben eine Idee und wissen aus dem Lebenswandel von Daniel, was man machen kann, um ihn loszuwerden. Da sagten jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel niemals einen Anklagegrund ausfindig machen, es sei denn im Betreff seiner Gottesverehrung. Daniel lebte seinen Glauben seit Jahrzehnten offen und unverkrampft aus. Er war nicht im Job der Diener, der Minister, der Ratgeber. Und wenn er Feierabend hatte, war er dann der Jude, der an Gott glaubte. Das war bei ihm verwoben. Das ging ineinander. Sein Arbeitsleben war durchdrungen von seinem Glauben. Er hielt mit seinem Glauben nicht hinter dem Berg. Er versteckte sich nicht. Und so bezeugte er an den Platz, an dem Gott ihn gestellt hat, seinen Gott, dem er vertraute, für alle sichtbar. Und dafür war er bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen. Und das war für ihn und seine Freunde, wir denken an die Geschichte mit dem Feuerofen, nicht immer einfach. Weil Nebukadnezar, der sie in Dienst gestellt hatte, das war schon ein besonderer König. Das war einer, der sich eigentlich als den Größten angesehen hat. Und das hat lange gedauert, bis dieser Nebukadnezar Gottes Größe erkannt hat, aber auch durch das Zeugnis von Daniel und seinen Freunden. Und diese Gottestreue von Daniel wird nun der Angriffspunkt, der Punkt, mit dem man ihn zu Fall bringen will. Das ist ja eigentlich total blöd, wenn Treue, Hingabe, Glauben dazu führt, dass man Angst haben muss. Aber wie viele Christen auf der Welt erleben das nicht tagtäglich? Schon seit über 2000 Jahren. Die ersten Christen haben es erlebt. Und erst wie unter Konstantin der christliche Glaube zum Staatsglauben wurde und es dann eigentlich sogar zu Zwangstaufen gekommen ist, ging es in die andere Richtung. Dann wurden die Leute verfolgt, die sich nicht taufen lassen wollten. Dann ist man auf der Seite vom Pferd gefallen. Und sie hacken nun einen Plan aus. Leute mit Macht in hohen Positionen, die haben auch oft gerne, dass sie umschmeichelt werden. Dass Leute da sind, die ihnen immer mal wieder sagen, ach, du bist ganz gut, du bist so toll. Und der Plan, der ausgeheckt wird, geht in diese Richtung. Sie wollen den neuen König umschmeicheln, indem er ein Gesetz erlässt. Ich lese mal Daniel 6, die Verse 7 bis 10. Hier vorne ist für euch einer von den Versen abgedruckt. Darauf bestürmten jene Fürsten den König und sprachen, König Darius, mögst du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreiches, die Vorsteher, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und verbot. Sie lügen ein bisschen, denke ich mal, weil ich gehe mal davon aus, dass, wenn da steht, alle Minister, der Daniel nicht so richtig informiert gewesen ist über das Ansehen. Und eigentlich, wenn man den Text das erste Mal liest, denkt man, was für ein Blödsinn. Ein Gesetz, dass man 30 Tage lang keinen um was bitten darf, reich mir mal das Frühstücksei, kannst du nicht machen. Und ich stelle mir vor, unser Bundeskanzler Scholz sitzt in seinem Kanzleramt und man dürfte sich 30 Tage nur noch an ihn wenden. Das Telefon, das wird ja gar nicht mehr stillstehen. Also eigentlich ist das ein total bescheuertes Gesetz. Ist nicht praktikabel. Aber dem Darius scheint das so gefallen zu haben. Er unterschreibt es, es tritt in Kraft und damit nehmen die Dinge ihren Lauf. Ja, die Sache mit Gesetzen, das ist so etwas. Gott hat uns in seinem Wort viele Gebote und Verbote gegeben. Für die Juden war das Alte Testament mit ihren Gesetzen, gerade mit den 10 Geboten, so wichtig, weil es direkt von Gott kam. Und vielleicht werden wir es, wie auch Gläubige in anderen Ländern, irgendwann doch noch erleben, dass Gesetze erlassen werden, die sich gegen uns als Christen richten. Mit dem Thema kann man sich beschäftigen, man kann auch damit rechnen, dass es dazu kommt. So, jetzt sind wir an dem Punkt, das Gesetz ist erlassen, wie geht's weiter? Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte und fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Wie würde ich auf so ein Gesetz reagieren? Wie würdest du darauf reagieren? Die Gedanken sind frei, das sagt man so schön. Das hätte Daniel ja auch denken können. 30 Tage, was ist denn das? Ich schaffe das schon, in den 30 Tagen nicht aufzufallen. Ich kann im Stillen beten. Das hätte die Lösung für sein Problem sein können. Oder ich mache das Fenster einfach zu und bete. Niemand würde etwas merken. Und der Plan, der wäre ins Leere gelaufen. Für 30 Tage verbiegen, nicht schlimm. Ich bete jetzt seit, weiß ich nicht, 60 Jahren, 65 Jahren treu. Das wird doch nicht so schlimm sein. Gott sieht doch das Problem, was damit verbunden ist. Aber Daniel ist anders und er hatte vor allen Dingen eine andere Gebetspraxis. Für ihn ist sein Glaube keine Privatsache. Das, was heutzutage viel gesagt wird, was viele unserer Mitbürger auch so sehen, dass Glaube Privatsache ist, was du privat glaubst, ist egal, wenn es Auswirkungen hat, sonst wo irgendwo rein, das hat man nicht mehr so gerne. Aber für Daniel war das anders. Und was ich wirklich toll an Daniel finde, er diskutiert nicht rum. Er sagt nicht als der, der eigentlich der Höchste nach dem König ist, wie kannst du so ein Gesetz erlassen? Denk doch mal nach. Ist doch totaler Blödsinn. Er jammert nicht, er hadert nicht, er schimpft nicht, er macht Gott keine Vorwürfe. Ich glaube, ich würde eher zu dem anderen neigen. Ich würde, glaube ich, hadern, ich würde schimpfen, ich würde, nö, nix. Was macht er? Er betet, er nimmt das hin. Denkt an die anderen Predigten aus dem Alten Testament. Nehemia betete, weil er eine schlechte Nachricht bekommen hat über das Volk in Jerusalem. Er hat für andere gebetet, also für die, die in Jerusalem waren, und hat für sich selber gebetet, dass er Gnade beim König findet. Denkt an Hiskia, der kriegt ja die Diagnose todkrank. Er betet für sich, er betet um Gesundheit. Und bei Daniel, da ist das Beten das, was ihn in Lebensgefahr bringt. Eine ganz andere Sache. Die anderen beten aufgrund von Nöten, von Ängsten, von Anteilnahme. Und Daniel, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, der betet, obwohl es ihn in Lebensgefahr bringt. Er ist es einfach gewohnt zu beten. Macht der Gewohnheit, wie es auf den Einladungszetteln heißt. Aber was hat es mit diesem offenen Fenster, mit der Richtung Jerusalem auf sich? In 1. Könige 8 gibt es eine Textstelle dazu. 1. Könige 8, 48 bis 49. Und wenn sie in dem Lande, in dem sie gefangen sind, anhalten und mit ganzem Herzen und mit ihrer ganzen Seele zu dir umkehren und beten, in Richtung dieses Landes, das du ihren Vätern gegeben hast, und dieser Stadt, die du erwählt hast, und dieses Hauses, das ich deinem Namen gebaut habe, dann höre ich ihr Gebet und Flehen im Himmel, dem Ort, wo du thronst, und schaffe ihnen Recht. Dann höre ihr Gebet. Das hat Salomo gebetet bei der Einweihung des Tempels, den der Herr hat bauen lassen. Und Daniel kannte diese Stelle aus dem Alten Testament. Und Daniel war ja in dieser beschriebenen Situation. Er war in einem fremden Land, er war in Gefangenschaft. Sie warteten darauf, dass diese 70 Jahre, die durch den Propheten Jeremia vorhergesagt waren, zu Ende gehen. Und Daniel betete, weil er an die Erfüllung dieser Verheißung glaubte. Und er wird circa 67 Jahre in Gefangenschaft gewesen sein, als er an diesem offenen Fenster gebetet hat, nachdem er gehört hat, dass dieses Gebet eigentlich den Tod bedeuten würde. Wie konnte er das? Er konnte das, weil er Gott beim Wort genommen hat. Er konnte das, weil er den Verheißungen vertraut hat, weil er Gott vertraut hat. Auf Grundlage göttlichen Versprechens kann er beten, trotz der Gefahr. Und darauf hatten die Feinde gehofft, weil sie kannten Daniel ja, sie kannten ihn. Und sie haben damit gerechnet, dass dieser Daniel seinen Glauben nicht verstecken wird, dass er weiter beten wird, so wie er es wahrscheinlich um die 67 Jahre getan hat. Sie lauern ihm auf, ergreifen ihn, klagen ihn vor dem König an. Interessant ist, dass die Bibel uns dann berichtet, dass Darius, der dieses Gesetz erlassen hat, aber ohne wirklich drüber nachzudenken, welche Konsequenz es haben könnte, sehr betrübt darüber gewesen ist, dass Daniel nun angeklagt wird. Die Bibel beschreibt uns, dass er eine schlaflose Nacht hat und nachdenkt, wie er ja dem treuen Daniel helfen kann, aber er kann es nicht. Er kann dieses Gesetz nicht aufheben. Im Buch Esther wird uns etwas Ähnliches berichtet. Da gibt es dann auch dieses Gesetz, dass an einem bestimmten Tag die Juden ja verfolgt und totgeschlagen werden dürfen. Das Gesetz kann nicht aufgehoben werden, aber es wird ein Gesetz erlassen, dass die Juden sich wehren dürfen. So ist die Praxis bei den Medern und Persern. Und interessant ist, dass Darius in seinem Kummer Gott vertraut. Dieser König Darius traut dem Gott von Daniel zu, ein Wunder zu tun. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Finde ich voll klasse. Dass er das erkennt, dass er das sieht und dass er irgendwo spürt. Also dieser Glaube von Daniel, der ist nicht leer. Der hat Inhalt. Dieser Gott, den er anbetet, dem er ohne Unterlass dient, kann der real sein? Ist der real? Hilft der? Der rette dich. Und Gott wird Daniel retten. Gott handelt. Er wird ihn in der Löwengrube beschützen. Lest mal zu Hause in Ruhe Kapitel Daniel 6 durch, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, so heißt es im Neuen Testament. Dieser Grundsatz zieht sich durch Daniels Leben. Und Gott hat bei ihm diese Treue immer belohnt. Und nicht nur bei ihm, sondern bei unzähligen anderen ist es so geschehen. Ich komme jetzt zum Schluss und will nochmal den Aspekt aufgreifen, aktuelle Entwicklung. Gebet unter Strafe stellen, kann sowas sein? Kann sowas geschehen? Es gab schon 1995 in den USA einen Fall, wo Gebet unter Strafe gestellt wurde, und zwar in Texas. Da gab es einen Richter, der Gebet unter Strafe gestellt hat. Es ging um Abschlussfeiern. Und in dem, was er erlassen hat, da heißt es, und täuschen Sie sich nicht, das Gericht wird dafür sorgen, dass bei jeder Abschlussfeier ein Beamter der zuständigen Polizeibehörde anwesend ist. Und er hat verboten, dass im Namen Jesus gebeten werden darf. Wenn ein Student die Anweisung dieses Gerichts missachtet, wird er auf der Stelle verhaftet und muss mit bis zu 6 Monaten Haft im Gefängnis von Galveston County wegen Missachtung des Gerichts rechnen. Der sich dieser Anweisung widersetzt, wird sich wünschen, er wäre als Kind gestorben, wenn dieses Gericht durchgreift. 1995 in den USA. Schon was her, 28 Jahre. Aber in Europa gibt es solche Dinge inzwischen auch. In Großbritannien wurden mehrere Menschen festgenommen, weil sie möglicherweise gebetet haben. Gebet ist aber kein Gedankenverbrechen. Da steht jemand still und allein auf einer Straße in der Nähe einer Abtreibungsklinik in Birmingham. Nachdem die Polizeibeamten die Dame fragen, ob sie bete, antwortet sie, ich bete möglicherweise in Gedanken. Daraufhin durchsucht die Polizei ihren Körper sowie ihre Haare und führt sie ab. Das Video der Festnahme ging auf Twitter online. Ein zweiter Fall in Bournemouth, in den Vereinigten Staaten. Dort wurde Adam Smith Connor, der still für seinen verstorbenen Sohn betete, festgenommen. Sowohl Connor als auch Frau Spurs handelten im Einklang mit Grundrechten und selbst örtliche Vorschriften, da sie nur stillstanden und nicht protestierten. Es ist schrecklich und falsch, dass ich durchsucht, verhaftet, verhört und angeklagt wurde, nur weil ich in Gedanken gebetet habe. Zensurzonen sollen Belästigungen verbieten, aber Belästigung ist bereits illegal. Niemand sollte je belästigt werden. Was ich gemacht habe, war das Gegenteil von verletzend. Ich habe einfach nur meine Gedanken in Freiheit ausgeübt, sagt Isabel. Zensurzonen wie in Birmingham verbieten es allen Menschen in Großbritannien, Handlungen, die als Zustimmung oder Ablehnung in Bezug auf Abtreibungen wirken könnten, auszuüben. Das schließt auch Gebet oder Beratung ein. Die deutsche Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen kündigte vor kurzem an, sie arbeite mit Hochdruck an ähnlichen Zensurzonen. Dafür wolle sie einen neuen Ordnungswidrigkeitsbestand schaffen. Schon seit längerem fordern Politiker wie beispielsweise Katja Mast von der SPD die Einschränkung der Versammlungs- und Meinungsfreiheit in der Nähe von Abtreibungseinrichtungen. Niemand sollte für seine Gedanken oder Meinungen festgenommen werden. Ganz egal, wie man zu diesem Thema Abtreibung steht, wir sollten uns einig sein, dass die Freiheit der eigenen Gedanken unverletzlich ist. Wer stilles Gebet verbietet, klagt Menschen wegen Gedankenverbrechen an. Mit dem freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat ist das nicht vereinbar. So Anwalt Dr. Felix Böllmann. Die sind freigesprochen worden, die Personen inzwischen in Großbritannien. Dieses Bild ist davon, wie für sie auch gebetet wird, wie das Thema auch angegangen wird. Und es gibt in Jesaja 5, Vers 20 einen Bibelvers, den ich zum Schluss noch lesen will. Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Daniel hat das erlebt und in unserer Gesellschaft gibt es Dinge, die an Daniel erinnern lassen und ja, die einfach zeigen, dass das Gute, was Gott den Menschen schenken will, nämlich die Begegnung mit seinem Sohn Jesus Christus, die Möglichkeit eines geklärten Lebens, der Sündenvergebung, dass das von Leuten auch bewusst bekämpft wird. Aber lasst uns an Daniel denken, der Gottes Hilfe und Gottes Handeln erlebt hat, den Gott gesegnet hat, der in seiner Treue belohnt worden ist. Ich möchte mit uns beten. Ja, Herr Jesus, Daniel ist treu gewesen und es beschämt mich auch ein Stück weit, wie er seinen Glauben gelebt hat, wie unverkrampft und klar, auch für andere sichtbar. Aber das ist ja eigentlich das, was wir uns wünschen, dass wir dazu in der Lage sind, das auch zu tun, so Zeugnis zu sein auf eine natürliche Art und Weise, dass die Leute wissen, woran wir glauben, dass die Leute wissen, wofür wir stehen. Und ich bitte dich darum Hilfe bei mir persönlich. Ich bitte dich um Hilfe für uns als Gemeinde. Du bist treu und ja, du handelst an uns, Herr. Du begabst uns, du stehst uns nahe und du willst, Herr, dass wir ja, dein Evangelium und die gute Botschaft bezeugen, weitersagen und dafür einstehen. Und danke, dass wir in Daniel so ein gutes Vorbild haben für einen treuen Glauben, der dir alles zutraut und der in dir Ruhe findet. So schenk du uns, Herr, in diesem allen deinen Segen. Amen.